Das Gewissen, Wesen und Bedeutung, darum geht es heute hier im Katechismus bei Radio Horeb. Und wir hören dazu Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Das Gewissen, Wesen und Bedeutung. Immer wieder berufen wir uns in unseren Tagen auf unser Gewissen. Ja, wir sind sogar aufgerufen, das zu tun. Wir sind, so sagt es die Kirche, aufgerufen, unserem Gewissen zu folgen. Was genau ist das Gewissen? Dazu lesen wir etwa im Punkt 372 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche. Das Gewissen, das im Innersten des Menschen wirkt, ist ein Urteil der Vernunft, das ihm zum gegebenen Zeitpunkt gebietet, das Gute zu tun und das Böse zu unterlassen. Durch das Gewissen erfasst der Mensch, ob eine auszuführende oder bereits vollbrachte Handlung sittlich gut oder schlecht ist und kann die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn er auf das Gewissen hört, kann der kluge Mensch die Stimme Gottes, der zu ihm spricht, vernehmen. Das Gewissen, Wesen und Bedeutung, dazu nun Gedanken von Professor Manfred Balkenhol, emeritierter Moraltheologe der Universität Osnabrück.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, zu Beginn möchte ich ein Wort aus dem Alten Testament nennen, und zwar aus dem Buche Sirach 37,13. Das heißt, auf den Rat des Gewissens gib wohl Acht, denn einen besseren Berater hast du nicht. Ein ganz wichtiges Wort. Und je häufiger das Wort Gewissen im öffentlichen Leben und vor allem auch im politischen Umfeld verwendet wird, umso weniger scheint man den Sinngehalt dieses Begriffes zu erfassen. Gewissen scheint tatsächlich zu einer Begriffshülse geworden zu sein, in die man hineinpacken kann, was immer man will. Viele Menschen suchen auch ihr Verhalten zu rechtfertigen, indem sie sich auf ihr Gewissen berufen. Bei näherer Betrachtung hat solche Berufung oft nur eine Alibi-Funktion, nämlich um die eigenen Interessen oder die Gruppeninteressen willkürlich durchsetzen zu können. Das, was als Gewissen deklariert wird, ist dann in Wirklichkeit reine Willkür. Willkür aber besagt, dass der Wille dominiert, daher das Wort Willkür, nicht aber das Gewissen als Inbegriff des Wissens. Da darf ich auch aus dem Konzilstext, nämlich zitieren aus Gaudium et Spes, Kirche in der Welt von heute. Da wird ebenfalls dem Gewissen die Willkür gegenübergestellt, wenn es heißt, je mehr also das rechte Gewissen sich durchsetzt, desto mehr lassen die Personen und Gruppen von der blinden Willkür ab und suchen sich nach den objektiven Normen der Sittlichkeit zu richten. Die Rede ist von der blinden Willkür. Die blinde Willkür wird dem Gewissen gegenübergestellt. Unter dem Kapitel die Würde des sittlichen Gewissens. Und das heißt hier, ich darf zitieren, im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muss und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Guten anruft und, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt, tu dies, meide jenes. Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist. Wir müssen aber auf die Formulierung hören. Ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist. Dem zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet werden wird. Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist. Im Gewissen erkennt man in wunderbarer Weise jenes Gesetz, das in der Liebe zu Gott und dem Nächsten seine Erfüllung hat. Durch die Treue zum Gewissen sind die Christen mit den übrigen Menschen verbunden, im Suchen nach der Wahrheit und zur wahrheitsgemäßen Lösung all der vielen moralischen Probleme, die im Leben der Einzelnen wie im gesellschaftlichen Zusammenleben entstehen. Da sind wir schon mitten in der Diskussion drin und mitten in der Fragestellung. Wir hören hier mit den Ohren des Herzens, tu dies, meide jenes. Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott in seinem Herzen eingeschrieben ist. Und ich sage nochmal das Wort, das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott. Daher müssen wir die Frage stellen, was Gewissen eigentlich ist und wie es sich im Leben des Menschen entfaltet. Daher ist das Gewissen auch im Zusammenhang zu sehen mit einem Aufriss, ich sage einmal, geradezu einer Menschenkunde, die nicht nur für die Theologie, ebenfalls nicht nur für sämtliche Bereiche von Erziehung und Bildung, sondern auch für Therapie und Neurosenlehre und Neurosenforschung auch von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Für die Beurteilung eines Menschen, aber auch für die Hilfeleistung und für die Therapie ist die Kenntnis erforderlich, welche Kräfte denn im Menschen wirken. Also sozusagen eine Kenntnis des Aufbaus der menschlichen Struktur, also des Richtmaß. Zum insgesamt menschlichen Anlagen und Eigenschaften, zur Wesensverfassung des Menschen zählt wesentlich und mittenhaft das Gewissen, wie es hier im Konzilstext heißt. Das Gewissen ist die verborgenste Mitte. Und das Gewissen ist selbst aller konfessionellen Verschiedenartigkeit vorgegeben. Und dass das Gewissen nicht an einen bestimmten Glauben gebunden, sondern im Menschen angelegt ist und die Entfaltung bedarf, zeigen schon zahlreiche Mahnungen alttestamentlicher Propheten. Eben haben wir die Mahnung gehört aus dem Buche Sirach. Auf den Rat des Gewissens gib wohl Acht, denn einen besseren Berater hast du nicht. Und die Propheten des Alten Testamentes bringen Gewissen im Zusammenhang mit menschlichen Organen, mit dem Herz, den Nieren. Wir werden vielleicht in einer weiteren Folge dieser Sendung im dritten Teil, wenn es um das Gewissen im Krankheits- und Heilungsprozess geht, auf diesen Bereich zurückkommen. Denkwürdig über das, was Gewissen ist, ist auch der platonische Bericht über die Grundhaltung des Sokrates, der sich selbst zutiefst von der innerlich vernommenen Warnstimme seines göttlichen Daimonions her versteht. Das Ausbleiben dieses warnenden Daimonion gibt ihm in der entscheidenden Situation am Ende seines Lebens die ruhige Sicherheit und die Gelassenheit. Also vorchristlich hier. Ebenfalls vorchristlich zeigte sich die Wirkmacht des Gewissens in dem antiken Ärzteeid des Hippokrates. Also nicht nur Sokrates, sondern auch Hippokrates. Der Ärzteeid des Hippokrates. Dieses Gelöbnis hat die ethischen Pflichten des Arztes zum Inhalt, nämlich zu heilen, das Leben zu schützen und niemals zu zerstören. Der Eid stand zwar nicht repräsentativ für die gesamte Antike, hatte aber dennoch das Altertum inspiriert. Vor allem hat er durch seine Wiederentdeckung in der christlichen Überlieferung Bedeutung erlangt, weil die christliche Auffassung hinsichtlich des Schutzes menschlichen Lebens hier bereits eine vorchristliche Form gefunden hatte. Wichtig für diesen Zusammenhang ist es aber, dass sich angesichts einer weit verbreiteten Tötungspraxis das Gewissen als innere ethische Instanz meldete und in der Praxis des Lebens die bestehenden Verhältnisse schließlich doch korrigierte. Es war das Gewissen, welches sich in Hippokrates gemeldet hatte und seine Schüler den Eid schwören ließ. Und da ich gerade davon spreche, erlauben Sie mir ein Wort eben zu Hippokrates und seinem Eid. Hippokrates, er war griechischer Arzt von 440 bis 377 vor Christus, auch Vater der Heilkunde genannt. Er fasste bereits die ethischen Pflichten des Arztes zusammen, nämlich zu heilen, das Leben zu schützen und niemals zu zerstören. In dem berühmt gewordenen Eid des Hippokrates treten Kategorien zutage, die erstaunlich modern anmuten und inmitten der heute geführten Diskussion um Abtreibung, Euthanasie und assistierter Selbsttötung angesiedelt sind. Der Eid des Hippokrates inspirierte in einer Welt, ich sage noch einmal, in einer Welt, die von weit verbreiteter Tötungspraxis gekennzeichnet war, eine Berufsethik und darüber hinaus eine Allgemeinethik, die auf den objektiven Werten des Menschen und auf dem absoluten Respekt vor dem Leben und vor der Person fußt. Den Menschen insbesondere jeglichem Interesse und vor seinen eigenen Tötungswünschen bzw. vor seinen eigenen Tötungsforderungen in schwerer Krankheit schützt. Der Eid des Hippokrates, wird man sagen müssen, der Eid, den Hippokrates seine Schüler schwören ließ, stand sicherlich nicht repräsentativ für die Antike, machte aber deutlich, dass sich ethische Instanzen Gehör verschaffen und sie schließlich doch durchsetzen konnten. Und da ich schon von dem Eid spreche, zitiere ich aus der Mitte des Eides ein Stück, damit Sie eine Vorstellung gewinnen von dem, wovon hier die Rede ist. In dem Eid steht, in dem gesamten Eid, die Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Leidenden, nach meinem Vermögen und Urteil, mich davon fernhalten, Verordnungen zu treffen, zu verderblichem Schaden und Unrecht. Nie werde ich jemandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Dies ist also ein Stück aus der Mitte des Eides. Hier bekennt sich der Schwörende zum Ziel aller ärztlichen Kunst, nur zu nutzen, niemals zu schaden. Alle weiteren Versprechen ordnen sich dieser Maxime unter. Wir sehen, dass der thematische Eingangssatz von grundsätzlicher Bedeutung ist und somit auch über die ärztliche Ethik hinausragt. Eine allgemeine Ethik begründet nämlich nur zu nutzen, niemals zu schaden. Das erste Einzelversprechen, welches ich genannt habe, ergibt keinem ein tödlich wirkendes Gift, auch nicht, wenn man ihn darum bittet oder wenn man um einen entsprechenden Rat ersucht. Hier wird eine äußerst differenzierte Sicht deutlich. Es wird jede Möglichkeit ausgeschlossen. Man könne sich durch Berufung auf besondere Situationen oder auf besondere Umstände aus der übernommenen Verpflichtung herauslösen. Der Schwörende lehnt die Beihilfe zum Selbstmord, die assistierte Selbsttötung ebenso ab wie die Tötung selbst. Er darf nicht nur kein Mittäter bei einem Selbstmord sein, sondern es wird ihm ebenfalls verboten, das Thema Freitod überhaupt anzusprechen. Das bedeutet aber ebenfalls, dass es zu seiner Zeit auch Ärzte gab, die den Freitod durch Gift herbeiführten oder erleichterten. Wir sehen die Parallele zu unserer Zeit sehr deutlich. Wenn es weiter heißt, in dem Eid, gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben, dann heißt das auch, dieses gleicherweise niemandem, auch auf eine Bitte nicht und kein Rat dazu erteilen. Und durch die Wiederholung keiner Frau wird die Unbedingtheit der Aussage nochmals unterstrichen. Im Eid wird zwar als ganz bestimmtes Abtreibungsmittel das Wort Zöpfchen genannt. Das bedeutet nun aber nicht, dass deshalb andere Abortivmittel erlaubt seien. Es ist schon durch die Beziehung zu dem vorausgegangenen Versprechen gesichert, dass der Schwörende die Abtreibung generell ablehnt. Der Grund ist in der Zielsetzung der ärztlichen Heilkunst zu sehen. Im Übrigen sind sich bedeutende Eidforscher, wie sie heißen, Deichgräber, Lichtenteller, darüber einig, dass hier das Wort Zöpfchen stellvertretend für Abortivmittel allgemein steht, weshalb auch entsprechend übersetzt werden darf. Noch ein Wort zu dem Eid. Die Formulierung heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst macht deutlich, dass der Arzt seinem Wesen nach unteilbare Person ist. Er kann nicht sein Leben integer und rechtschaffen erhalten angesichts des von Schuld und Krankheit reinigenden und befreienden Gottes und andererseits dem Gesetz des ärztlichen Handelns zuwiderhandeln, denn Giftmord und Abtreibung sind die schwersten Vergehen gegen das erste Gesetz der ärztlichen Heilkunst. Dann folgen weitere Versprechen in dem Eid des Hippokrates. Wir hatten ja in früheren Sendungen hierüber schon gesprochen. Wir haben also gesagt, dass es wichtig für diesen Zusammenhang ist, dass sie angesichts einer weit verbreiteten Tötungspraxis das Gewissen als innere ethische Instanz meldete und in der Praxis des Lebens die bestehenden Verhältnisse schließlich doch korrigierte. Dieser Gedanke ist ganz wichtig, den es hervorzuheben gilt. Wir werden gleich ein Wort hören über die Entfaltung des Gewissens und die Gedanken vertiefen. Vorher hören wir ein paar Klänge Musik.
Sie haben eingeschaltet im Katechismus bei Radio Horeb heute zum Thema das Gewissen, Wesen und Bedeutung. Wir hören dazu Gedanken von Professor Manfred Balkenohl, emeritierter Moraltheologe aus Osnabrück.
Die Entfaltung des Gewissens im Reifungsprozess des Menschen ist entscheidend für das Gelingen des gesamten Lebens. Der Mensch mag sich noch so sehr mit seiner Erkenntnis ausrecken. Er mag noch so intensiv den Willen geschult haben. Er mag noch so viele Erfolge, auch im beruflichen Umfeld, errungen haben. Wenn das Gewissen nicht entgebildet und entfaltet wurde, bleibt er innerlich unzufrieden, arm, verkümmert. Seine Beziehung zu sich selbst, zu Mitmenschen und zur Umwelt und als Folge davon zu dem unsichtbaren Gott nimmt dann verzerrte Formen an. Solche Zustände treten heute allzu häufig als Auffälligkeiten zutage, als Störungen, auch als Erkrankungen, als Neurosen, schon bei Kindern und Jugendlichen. Die zahlreichen Erscheinungsformen innerseelischer Schwierigkeiten und zwischenmenschlicher Konflikte, die insgesamt ein nicht personengemäß ausgebildetes und fehlgeleitetes Gewissen signalisieren, haben jedoch einfach verborgenen Sinn. Ein immanentes Ziel, sage ich einmal, versteckte und indirekte Fragegehalte. Namentlich der junge Mensch fragt mehr indirekt als direkt, mehr unbewusst als bewusst nach gültigen Vorbildern für die Entfaltung des Gewissens als Vorbedingung für die eigene Lebensgestaltung. Und darum müssen wir jetzt die Frage vertiefen, was versteht man heute unter Gewissen? Das deutsche Wort Gewissen ist zusammengesetzt aus der Vorsilbe G und dem Wurzelbegriff Wissen. Beide Wortteile, also das Präfix G und der Wurzelbegriff Wissen, beide Wortteile zusammen, Gewissen, gehen über den Sinngehalt von Wissen weit hinaus. Im Wort Gewissen wird der Inbegriff des Wissens im Sinne umfassender Einheit deutlich, wie etwa parallel dazu der Bedeutungsgehalt von Berg und Gebirge, von Feld und Gefilde. Durch die Vorsilbe G, durch diese kleine Vorsilbe, wird hier der erweiternde, vereinigende und umfassende Charakter zum Ausdruck gebracht. Worin besteht aber nun das Vereinigende und Umfassende in dem Begriff Gewissen? Vor allem ist hervorzuheben, dass nicht nur eine Kraft oder nur wenige Kräftefelder der personalen Struktur die Tätigkeit des Gewissens ausmachen. Das Gewissen lebt nicht von dem erkennenden Intellekt allein, auch nicht ausschließlich vom menschlichen Wollen. Dann wäre das Willkür, wie wir zu Beginn gehört haben. Eindruck und Antrieb können ebenfalls nicht als vorrangig für Bildung und Funktion des Gewissens angesehen werden, sondern die Integration, sage ich einmal, das In- und Miteinander, also das gemeinsame Wirken der im Menschen angelegten Grundkräfte, sind entscheidend für den Gewissensvollzug. Gewissen ist also eine universale, alle Kräfte in Dienst nehmende Tätigkeit und Fähigkeit des Menschen. In menschenkundiger Hinsicht muss man natürlich die Frage stellen, welche Kräftefelder wesentlich zum Menschen gehören. Wenn wir den Text des Konzils, den wir eben gehört haben, nochmal betrachten, wo es heißt, das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen die verborgenste Mitte, dann werden wir sagen müssen, dass die emotionale Mitte eben dieser Bereich, das Zentrum, die Zentralinstanz des Menschen, die Kernsphäre des Gefühls, wo eben Gemüt, Gewissen und Religio ihren einigenden Zusammenhalt haben. Das In- und Miteinander von Gewissen und Gemüt lässt sich am ehesten einsehen, wenn das Gewissen als die Einsenkung des Geistes, vor allem der Transzendenz, nämlich Gottes, in die Gefühlsmitte, das Gemüt dagegen als die Überhöhung der vitalen Tiefenschicht verstanden wird, wie es das natürliche Gleichnis von Licht und Wärme deutlich macht. Wir haben ja den Bereich des überwiegend geistigen Erkennens und Wollens ebenfalls. Aber das Gewissen allein ist ja nicht Verstandes, Einsicht und Willensentschluss. Das wird man nicht sagen dürfen. Wir haben auf der einen Seite Verstandes, Einsicht und Willensentschluss. Wir haben aber auch den Empfindungseindruck und Bewegungsantrieb. Und wir haben die Mitte des Menschen, wovon auch im Alten Testament die Rede ist, nämlich Gewissen und Gemüt, wo Hoffen, Lieben und Glauben ihren einigenden Zusammenhang haben. Das werden wir sehen müssen. Und diese drei genannten Bereiche, nämlich auf der einen Seite Verstandes, Einsicht, Willensentschluss, aber auch die Mitte, wo Gewissen und Gemüt ihren einigenden Zusammenhang haben und Zusammenhalt haben, auch das Empfinden und das Begehren, diese drei Bereiche sind voneinander abhängig, aber aufeinander angewiesen. Insbesondere ist hier der Zusammenhang von Gewissen und der Wandlung des Menschen hervorzuheben, die das eigentliche Ziel von echten Gewissensregungen ausmacht. Bereits im Alten Testament ist der Aufruf zur Wandlung, zur Umkehr, nämlich in der Prophetie, unüberhörbar. Der Aufruf zur Umkehr, zur Metanoia, gehört indes auch zum Urgestein der neutestamentlichen Botschaft, zur Urbotschaft des Christentums. Damit verbunden ist im Lebensprozess des Menschen die Entdeckung einer neuen Mitte, die Versöhnung bewirkt, die aber auch Klugheit zulässt und erfordert, da die emotionale Mitte, von der wir gehört haben, bei ungestörter Entfaltung mit der Verstandeseinsicht verbunden ist. Die Offenheit für Neues und besonders das Leben in Freude oder auch die Wiederentdeckung der Freude sind hier anzusiedeln. Bleibt andererseits die innere Mitte des Menschen verstaubt, verkrustet, verschüttet, dann sind Oberflächlichkeit im Leben und die mehrfach im Neuen Testament genannte Trägheit des Herzens zu beobachten. Die Trägheit des Herzens steht hier entgegen der Umkehr, gegenüber der Umkehr der Metanoia. Das Gegentum von der Metanoia, eben der inneren Umkehr, ist ja die Trägheit des Herzens. Anschaulich werden diese Wirkungsweisen in der Heiligen Schrift durch Bekehrungsgeschichten, durch Umkehrgeschichten. Und hier wird die Notwendigkeit der Mitwirkung des Menschen deutlich. Das Gewissen als Inbegriff menschlicher Anlagen und Fähigkeiten bewirkt tiefgreifende Wandlung, eine Umwertung in dem Sinne, dass Feinwerte als solche entlarvt und abgelegt werden, eine Umorientierung auf die eigentliche Mitte hin aber erfolgt. In biblischer Perspektive sind Gebet, Fasten und Almosen Vollzugsformen solcher Wandlungen aus der Mitte der Person heraus. Es muss die Frage gestellt und beantwortet werden, was denn aus der Sicht und der Notlage des heute lebenden Menschen besonders zu beachten ist. Ganz ohne Zweifel ist der heute lebende Mensch behindert hinsichtlich seiner Bindungsfähigkeit, seiner Kontaktfähigkeit, seiner Fähigkeit zur selbstlosen Liebe. Gerade hier werden Gemüt und Gewissen bzw. deren Ausfallerscheinungen fassbar. Gemüts- und Gewissenspflege sind daher verbunden mit der Anleitung zu einer nicht nur oberflächlichen Beschäftigung, zur Treue und auch gerade in kleinen Dingen zur Beständigkeit. Die Befähigung zum Vertrauen können kommt nicht von selbst, sondern bedarf der Einübung im lebenslangen Reifungsprozess des Menschen. Hier zeigt sich konkret der Zusammenhang von Gewissen und Gemütsbildung. Insgesamt ist für das Verständnis des Gewissens die Einsicht erforderlich, dass alle Kräfte der personalen Existenz einen Anteil haben bei der Bildung und Entfaltung aber auch bei den Funktionen des Gewissens. In diesem Sinne muss man Gewissen als Inbegriff des Wissens bezeichnen. Es sind nicht nur bewusste Kräfte des Menschen, die bei Gewissensentscheidungen mitwirken, sondern auch das Unbewusste spielt häufig sogar eine weitaus stärkere Rolle bei den Gewissensvollzügen als der rationalistische oder voluntaristische Intellekt. So sind wir jetzt einen Schritt weiter gekommen und können die Frage nach den Grundfunktionen des Gewissens stellen. Die Grundfunktion des Gewissens sind solche Daten, Vorgänge und Abläufe im Reifungsprozess des Menschen, die gefördert und belebt werden müssen, ohne die weitergehende Gewissenstätigkeiten, wie zum Beispiel das mahnende, das tadelnde oder das lobende Gewissen, nicht störungsfrei erfolgen können. Welche sind denn nun diese Grundfunktionen? Die erste Grundfunktion des Gewissens ist das Wertnehmen. Wir können auch sagen, das Wertintuieren. Die zweite Grundfunktion ist das Wertwählen oder das sich entscheiden. Dann erst kommt also eine weitere Funktion, die Wertverwirklichung oder die Ausführung des Entscheides. Zunächst mal müssen die Werte genommen werden, darum sage ich Wertnehmen. Und erst auf der Grundlage des Wertnehmens, dass ein Mensch den Zugang zu den Werten hat bekommen können, ja, dann kann er sich ja unter den Werten oder zwischen den Werten entscheiden, sodass das Wertwählen die eigentliche Voraussetzung für das sich entscheiden ist. Alle Grundfunktionen des Gewissens sind aufs Engste mit Werten verbunden. Die grundlegende, erste und darum wichtigste Funktion ist das Wertnehmen, dass man nicht verwechseln kann oder verwechseln sollte mit Werterkennen. Zwar kommt das Werterkennen später hinzu, aber zunächst ist es ein Wertnehmen. Auch nicht allein ein Wertfühlen. Es ist auch noch mehr als Fühlen schon. Das Wort Wertnehmen wird am ehesten der Wirklichkeit des Menschlichen gerecht. Insofern nämlich hier nicht nur die bewussten Verstandeskräfte, wie beim Werterkennen, und auch nicht allein die unbewussten Verstandeskräfte, die beim Wertfühlen gemeint sind, berücksichtigt werden. Dieses Wertnehmen, das man auch als Wertintuieren bezeichnen kann, vollzieht sich bereits auf der Frühstufe des menschlichen Daseins und ist eng verbunden mit dem Erleben der Grundgestalten, den Gestalten der Eltern, den ersten Beziehungspersonen, die ein Mensch erlebt. Insbesondere lernt das Kind zunächst mit der Mutter das Werterfassen und Wertnehmen. An ihrem Sein und Verhalten nimmt es wahr, welchen Wert sie den Dingen und Personen beimisst. Das Kind intuiert unbewusst die innere Werteordnung der Mutter, indem es auf sie schaut und auf sie hört. Diesen Tatbestand haben menschenkundige Erfahrungsforschungen ganz und gar außer Zweifel gesetzt. Das im Menschen angelegte Gespür für Wertvolles und Wertwidriges wird im frühesten Kindesalter bereits in besonderer Weise durch Vorbild und Beispiel jener Beziehungspersonen geweckt. Hand in Hand mit dem Prozess des Wertnehmens geht das Unterscheiden der Wertgehalte der Dinge, der Personen und der Vorgänge ebenfalls, aber auch das Unterscheiden von Raum und Zeit, von Form und Farbe, von Gewicht und Gestalt. Hier spielt die Nachahmung und das Nachbilden eine kaum zu überschätzende Rolle. Ist nun die Mutter, davon war die Rede eben, in ihrem Werteerfassen und Werteerleben behindert oder einseitig festgelegt, so entsteht allzu leicht auf dem Wege der Nachahmung und Übertragung eine Behinderung des im Wachstumsbegriff befindlichen Kindes. Hier muss natürlich einem Missverständnis vorgebeugt werden. Keineswegs ist die Mutter ausschließlich für das intuierende Wertnehmen beim Kinde verantwortlich. Der Werthorizont der ganzen Familie, die Beziehung der Eltern untereinander und zu den Kindern, sowie auch die Anzahl der Geschwister und deren Beziehungen untereinander beeinflussen wesentlich das Wertklima im familiären Erlebnisraum. Ergebnisse moderner Neurosenlehre und Therapieforschung machen jedoch mit Nachdruck darauf aufmerksam, dass im Normalfall der Mutter oder ihrer Stellvertreterin die Hauptaufgabe in dem anfänglichen Prozess des Wertnehmens beim Kind zukommt. Das Gelingen des Lebens ist von diesem unentbehrlichen Wertintuieren abhängig und wird zeitlebens von ihm bestimmt. Auch über den familiären Erlebnisraum hinaus muss die Hilfe zum Wertintuieren ein Hauptbestandteil jeglicher erzieherlicher Bemühungen sein. Die Erziehung der Zukunft muss eine Hilfe für das Lebensgelingen sein und damit dem jungen Menschen dienen, dass das Gewissen entfaltet wird. Und erst auf der Grundlage des Wertnehmens kann das Wertwählen sich ereignen. Aber darüber wollen wir dann später noch hören. Ich hätte zunächst mal einige wichtige Grundlagen versucht darzulegen, um eben auf diesem Fundament die weiteren Gewissensfunktionen aufhellen zu können. Ich bedanke mich zunächst einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück, hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Sein Thema war heute das Gewissen, Wesen und Bedeutung. Und es klang ja schon an, wir werden diese Betrachtungen mit ihm fortsetzen. Wie das dann im Glaubens-, im alltäglichen Leben genauer aussehen kann, wie gesagt, das ist ja schon angeklungen und das werden wir weiter vertiefen. Professor Manfred Balkenohl werden wir zu diesem Thema an dieser Stelle auch weiter hören. Wenn Sie von dieser Sendung eine CD möchten, einen Mitschnitt, dann gibt es den bei unserem CD-Dienst auf den üblichen Wegen. Natürlich auch im Download-Bereich auf horeb.org wird diese Sendung in Kürze stehen. Hier geht es gleich um 17.15 Uhr weiter mit unserer Reihe zum Nachdenken. Was die Messe bedeutet, Hilfen zur Mitfeier. Unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher stellt die Gedanken des 1982 verstorbenen Theologieprofessors Theodor Schnitzler über das Wesen der Eucharistie vor. Jetzt also gleich um 17.15 Uhr, was die Messe bedeutet, Hilfen zur Mitfeier. Ihnen allen danke fürs Dabeisein in dieser Sendung, für Ihre Verbundenheit, für Ihr Opfer, für Ihre Spende für Radio Horeb. Ich bin Gregor Dornis und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb. Alles Gute und Gottes Segen.